Danke, Jesus, für die Zeit, die wir jetzt bis jetzt schon mit dir gemeinsam haben durften. Danke, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du uns segnest. Danke, dass du ja so einen großen Tisch für uns heute vorbereitet hast, Herr. Und wir beten jetzt einfach, dass du uns durch dein Wort segnest heute, dass du uns veränderst, dass wir durch dich verändert heute nach Hause gehen. In Jesu Namen. Amen. Ja, es ist soweit. Meine letzte Predigt, nicht die letzte Predigt, aber die letzte Predigt vor unserer Ausreise auf die Philippinen, habe ich heute bei euch. Letzte Woche haben wir ja Aussendungsgottesdienst gefeiert und es war wunderschön und grandios und toll. Und wir haben echt einfach gemerkt, wie viel Wertschätzung und Liebe uns einfach rübergebracht wurde an dem letzten Gottesdienst. Auch nochmal, ich habe zwar schon mal Danke gesagt, aber auch an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Auch unsere Familien haben sich total wohl gefühlt, unsere Freunde, die da waren, haben sich total wohl gefühlt. Es war ein richtig, richtig schöner Gottesdienst und wenn du nicht dabei warst, dann hast du was verpasst. Ja? Und Gott wird euch dafür reichlich segnen, ja, weil Gott gerne segnet und wir sind schon gesegnet durch euch und werden auch weiterhin durch Gott gesegnet und das ist echt was Tolles. Genau, ja, wie ich schon gesagt habe, meine letzte Predigt vor unserer Ausreise und es ist ja immer so, wenn man so die, ich sag mal, so die letzte Predigt in Anführungsstrichen hält, dann will man ja was ganz Besonderes machen, ne? Man will irgendwie nochmal so ein richtig so einen Knaller raushauen und nochmal so alles zeigen, was man kann, ja. Und dann bin ich so in meiner Vorbereitung so gedacht, ja, okay, was machst du denn jetzt heute? Ja, irgendwie, was bringst du denn? Und Gott hat mir einfach was aufs Herz geschenkt. Ich weiß nicht, ob es jetzt der Knaller ist, aber was ich mir heute Morgen wünsche, ist, dass Gott uns heute Morgen, dass der Himmel uns berührt. Ja, weil viele tolle Worte, die ich hier vorne schwingen kann, die sind dann zwar ganz schön und nächste Woche habt ihr sie wieder vergessen, aber wenn Gott euch heute Morgen anrührt und berührt, dann hat das Ewigkeitswert. Und das wünsche ich mir eigentlich für diesen Gottesdienst, das wünsche ich mir für alle Gottesdienste, dass es nicht nur Worte sind, die wir hören, sondern dass es eine verändernde Kraft ist, die in unser Leben hineinkommt und uns anrührt und uns berührt und uns verändert. So, und so möchte ich heute meine Predigt starten. Und ich habe das Thema überschrieben mit It's all about love. Für die, die des Englischen nicht mächtig sind, das heißt, es geht um Liebe oder alles dreht sich um Liebe. Und in unserer Gesellschaft ist es mehr und mehr so, dass unsere Gesellschaft gebrochen ist, dass sie zerbrochen ist, dass sie irgendwie sich in Einsamkeit, die Menschen werden einsam in unserer westlichen Welt. Diese Einsamkeit, die wächst und wächst und wächst und wächst. Wir haben noch nie so eng in dieser Welt zusammengelebt wie heute, aber wir waren auch noch nie so einsam wie heute. Wenn du Freunde löschen kannst durch einen Klick bei Facebook, dann stimmt doch irgendwas nicht, oder? Ich habe hier irgendwas in der Tasche, das stört mich. So. Wir leben in einer Kultur, wo Menschen nicht mehr wissen, wo sie hingehören. Und das ist die Herausforderung, dass sie wieder wissen, wo sie hingehören, wohin sie gehören. Und die größte Heilung ist die Heilung von Beziehungen. Und die ultimative Heilung ist dann die geistliche Heilung, wo unsere Beziehung zu Christus wiederhergestellt wird. Ich weiß, dass es deutlich komplexer ist, aber eine der Wurzeln dieser innerlichen Zerrüttung und dieses Einsamseins, das Nicht-Wissen, wohin ich gehöre, ist die Einsamkeit. Ja? Viele Dinge resultieren aus dieser Einsamkeit. Identitätsprobleme, wer bin ich, wo gehöre ich hin, Depression, Selbstmordgedanken und vieles, vieles mehr. Und wenn man all diese Dinge irgendwie runterbricht, dann haben sie viel mit Einsamkeit zu tun. Und wir sehen das überall in unserer Gesellschaft. Überall merken wir Menschen, hey, die sind einsam. Sie wissen nicht, wohin sie gehören. Sie wissen nicht, wo ist ihr Zuhause. Menschen wissen nicht mehr, wie sie Beziehungen leben können. Alles ist irgendwie temporär. Alles ist irgendwie kurzweilig geworden. Alles ist irgendwie flüchtig. Alles ist irgendwie oberflächlich. Wir leben in einer oberflächlichen Welt. Wenn wir uns begrüßen, sagen wir, und wie geht's? Ja, gut geht's. Ja, geht's dir wirklich gut? Oder ist das nur diese typische Floskel, die wir halt einfach sagen? Es ist oberflächlich. Es gehört halt zum guten Ton dazu, man macht's halt so. Man kommt nicht mehr in die Tiefe von Beziehung hinein. Und ich weiß noch gut, als ich noch im Ältestenteam hier in der Gemeinde mitgearbeitet habe, und wir uns dann so getroffen haben, dann haben wir am Anfang in der Regel eine kurze Andacht gehabt, so 2, 3, 5 bis 5 Minuten oder sowas. Dann haben wir kurz gebetet Und dann wollten wir so zum Geschäftlichen übergehen, ja, und uns um die Dinge der Gemeinde kümmern und sprechen. Und dann hatten wir einen lieben Ältesten, den Matthias, der sich immer gemeldet hat, Moment mal, ja, wie geht's euch denn? Und er hat uns immer wieder daran erinnert, hey, wir müssen an unserer Beziehung arbeiten im Ältestenteam. Wir müssen daran arbeiten, dass wir uns kennen, dass wir wissen, wie geht's dem anderen. Denn dann können wir viel effektiver arbeiten gemeinsam. Deswegen, dann sind wir viel besser unterwegs gemeinsam, wenn wir von Herz zu Herz unterwegs und nicht nur irgendwie dienstlich unterwegs. Und das fand ich total super. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger Faktor, dass unsere Beziehungen untereinander im Ältestenteam echt gewachsen sind. Und diese Beziehungen, die sind bis heute da. Also wenn ich meine ältesten Brüder von damals treffe, dann freue ich mich und wir umarmen uns herzlich. Ja? Und wir haben uns einfach lieb, weil wir Beziehungen gebaut haben, weil wir dort Freundschaften gebaut haben. Und das ist total wertvoll. Das ist etwas, was man nicht einfach nur so klack und dann ist es da, sondern es bedarf Arbeit, es bedarf Investition, es bedarf Zeit und es ist gut. Wir als Gemeinde sind herausgefordert, aufzustehen und biblisch zu sein und eine Antwort auf diese Einsamkeit in unserer Gesellschaft zu geben, denn wir haben eine Antwort darauf. In einem Unternehmen ist es ganz einfach, ja? Da stelle ich Leute ein, wenn ich welche brauche und ich feuere sie wieder, wenn ich sie nicht brauche. Das ist ganz, ganz normal, ganz typisch, das macht man so. In einer Familie, da zieht man Söhne und Töchter groß. Wenn die Gemeinde überleben und gedeihen möchte, dann muss sie Söhne und Töchter großziehen. Das ist die Aufgabe, die wir als Gemeinde haben. Wenn wir Leute einstellen und entlassen und immer nur nach dem Besten der Besten Ausschau halten, dass hier ja der beste E-Gitarrist hier vorne steht und der beste Schlagzeuger spielt und der beste Prediger vorne steht, ja, dann wird das irgendwann zusammenklappen. Und dann werden nur die überleben, die irgendwie die Möglichkeit haben, sich vielleicht weiterzubilden, irgendwie da besser zu werden und. Und der Rest wird irgendwo untergehen. Die biblische Art und Weise ist anders. Jesus hat viel Zeit in seine 12 Jünger investiert, nämlich genau 3 Jahre. Und wenn ich mir so die Jünger Jesu anschaue, dann bin ich immer wieder erstaunt, ja, was der für Typen ausgewählt hat. Die Rabbiner der damaligen Zeit, das waren ja so die klugen Köpfe, ja, wenn die so die rabbinische Ausbildung gemacht haben, dann sind sie zur Uni gegangen, zu der damaligen Uni, ja, haben sich die Top-Universität ausgesucht, so was ich Harvard oder sowas, keine Ahnung, oder Cambridge oder wie sie auch alle heißen, und sind dann da hingegangen und dann haben sie dort nach dem Besten, der Besten, der besten Rabbiner gesucht, dem sie jetzt irgendwie nachfolgen können, von dem sie lernen können, der ihnen so Vorbild ist und der sie jetzt einfach ihnen zeigt, wie das alles funktioniert und wie das alles geht. Und das haben eigentlich alle Rabbiner so gemacht, bis auf einer, nämlich Jesus. Der hat es nicht so gemacht. Und mach halt an der Stelle, ich habe kein Problem mit Ausbildung und Universität. Ja, nicht, dass heute irgendjemand nach Hause geht und sagt, der Martin hat gesagt, ja, Papa, Mama, ich brauche nicht zur Uni gehen. Ja, nein, das habe ich nicht gesagt. Und ich bin auch nicht gegen Intellektualität. Das ist auch gut, wenn wir das haben. Das ist richtig und wichtig. Und es ist wichtig, gerade heutzutage gute Ausbildung zu haben, gutes Studium zu haben, um auch beruflich gute Möglichkeiten zu haben. Ich habe nicht studiert. Dann so ein bisschen auf der Bibelschule dann später, ja, auf Beröa. Da hat der Herr mir sehr viel Gnade geschenkt, preis den Herrn. Und trotzdem ist das aus mir geworden, auch wenn ich nicht zur Universität gegangen bin. Es geht nicht immer darum, gegen Intellektualität zu sein oder etwas gegen das Studium zu sein, sondern wir müssen davon wegkommen, immer nach dem Besten der Besten der Besten Ausschau zu halten. Ich weiß, Exzellenz ist so ein Thema, was man oft in Gemeinde hört. Wir wollen das Beste geben für Jesus. Wir wollen das beste Programm machen für Jesus. Wir wollen die beste Gemeinde sein für Jesus. Und das ist auch nicht schlecht und das ist auch nicht falsch. Ja? Aber nicht auf Kosten von Menschen. Nicht auf Kosten von Menschen. Jesus ging zum See Galiläa und nahm eine Handvoll, ich habe es jetzt mal ganz profan, Schwachköpfe genannt, ja. Da war ein Petrus, wenn immer er seinen Mund aufgemacht hat oder oft seinen Mund aufgemacht hat, hat er so einen richtigen Fehltritt gelandet, ja. Also Jesus hat ihn so oft ermahnt. Eines Mal hat er mal was Richtiges gesagt und dann im nächsten Moment wieder was Falsches und dann sagt Jesus zu ihm, Satan, geh hinter mich, ja. Okay. Und dann waren da noch Jakobus und Johannes. Ihre Spitznamen waren Donnersöhne. Verdauungsprobleme hatten sie nicht, sondern sie waren launisch. Ja? Und wenn wir ihre Geschichte lesen, dann merkt ihr, es war ein Albtraum von den beiden. Johannes, er war egoistisch. Ja? Jesus erzählte ihnen gerade so, dass er ans Kreuz geht und wie furchtbar der Tod sein wird und was so alles passiert. Ja? Und dann kommt so Johannes und der Jakobus zu ihm und nehmen ihn so beiseite. Hey Jesus, wir haben eine Frage an dich. Ja? Und Jesus hat vielleicht gedacht, ja toll, die werden mir jetzt sicherlich sagen, oh, Jesus, geh nicht ans Kreuz, wir haben dich doch so lieb und hey, wir machen alles, damit das nicht passiert und sowas. Und was sagen sie? Sie fragen Jesus, sagen Jesus, Jesus, wenn du das alles hinter dir hast, ja, das mit dem Tod und dem Kreuz und dem, was da alles so ist, dann bitte, ja, dann guck doch, können wir nicht die besten Plätze dann haben? Total egoistisch, überhaupt nicht einfühlsam gegenüber Jesus, ja. Ja gut, kein Wunder, dass die anderen Jünger irgendwie sauer waren auf die beiden, ja. Oder Johannes war rachsüchtig und gewalttätig, ja. Jesus sandte einige Leute in ein samaritisches Dorf. Dieses Wort, das killt mich heute noch, samaritisches Dorf, um dort nach einer Tasse Tee zu fragen, beziehungsweise eine Unterkunft zu suchen. Und die Samariter sagten, nee, ihr könnt nicht kommen, weil ihr geht nach Jerusalem, wir wollen euch nicht, geht woanders hin. Und dann kamen die zurück zu Jesus, sagten ihm das. Und dann kamen Johannes und Jakobus zu Jesus und sagten, Herr Jesus, sollen wir beten, dass Feuer auf dieses Dorf fällt und es verbrannt wird? Ja. Und dann steht da nur, Jesus bedrohte sie und sie gingen in ein anderes Dorf. Also manchmal wünschte ich mir, dass die Bibel eine DVD wäre. Ja? Mich würde ja schon mal interessieren, wie Jesus die beiden Jünger jetzt bedroht hat, ja? Was er denen dazu zu sagen hatte an der Stelle und die da wieder in die Schranken gewiesen hat. Vielleicht war es dann so, habe ich mir so überlegt, ne? Vielleicht wäre es ja so, hey Jungs, habt ihr wieder mit eurem Handy bei meiner Bergpredigt gespielt? Habt ihr wieder getwittert, während ich das Wichtige gesagt habe? Ich bin nicht gekommen, um samaritische Dörfer abzubrennen. Ich bin gekommen, damit Menschen nicht brennen, sondern dass sie gerettet werden vor dem Höllenfeuer. Und Johannes, der war extrem wettbewerbsorientiert. Ja, das ist der Hammer. Am Ende des Johannesevangeliums im Kapitel 20, das ist echt krass. Jesus ist gerade von den Toten auferstanden. Das zentrale Ereignis des Christentums, der ganzen Bibel, das zentralste Ereignis überhaupt. Und Johannes hat es aufgeschrieben in seinem Evangelium. Und dann hat er geschrieben, als Maria und Magdalena kamen, dann rannten Petrus und er zum Grab. Und was ihm dann eingefallen ist, er hat reingeschrieben und er war schneller als Petrus. Ganz wichtige Information an der Stelle. Das ist ein zentrales Ereignis der Menschheitsgeschichte. Er sagt, er schafft die 100 Meter schneller als Petrus. Hat bestimmt auch seine Gründe, warum es da steht. Ich fand es nur ein bisschen lustig. Und dann schreibt dann Johannes 21, Vers 25, das finde ich dann nochmal lustig. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Auf den Punkt gebracht, sagt Johannes hier, ich habe nicht alles aufgeschrieben, was Jesus getan hat, weil ich nicht genug Platz hatte, aber dass ich schneller war als Petrus, das war wichtig. Also ich habe jetzt noch keine, ich müsste mal theologisch drüber arbeiten, warum das wichtig ist, dass Johannes schneller war als Petrus, vielleicht gibt es ja auch irgendwas. Aber ich fand es einfach nur lustig an der Stelle, ja. Aber mal zurück, ja. Aber genau diese Leute, genau diese Typen hat Jesus ausgewählt. Und mit denen hat er Geschichte geschrieben. Genau die Typen hat er genommen. So lustig es jetzt auch klingt, ja. Thomas, der Zweifler, der Angsthase, der immer so, oh, die meisten werden mit ihm gehen, die werden sterben. Oh, und Angst und Angst und Angst und Angst. Aber solche Leute hat Jesus genommen. Oder Simon, der Zelot, so ein Terrorist, der war auch in seinem Team. Der einzige im Team von Jesus bei den Jüngern, der eine gute Ausbildung hatte, der so eine organisatorische Führungskraft vielleicht war und der was von Finanzen verstand, war Judas. Er investierte in sie und er liebte sie. Er hat zu ihnen gehalten, obwohl die Jünger ihn im Stich gelassen haben, obwohl sie ihn verraten haben, obwohl sie ihn leugneten. Jesus liebte sie und er hat zu ihnen gehalten. Jesus hielt fest und die Jünger veränderten sich. Und genau das muss unser Modell von Gemeinde sein. Das muss unser Modell sein, wenn die Gemeinde überleben und gedeihen will. Wenn wir möchten, dass Gott in unserer Gemeinde sich bewegt, dann müssen wir diese Gemeinde zu einer Gemeinde machen, wo wir einander lieben. Wo wir einander lieben. Es ist schwer für Menschen, den Heiligen Geist zu empfangen, wenn da keine Liebe ist. Wenn sie sich nicht wohlfühlen. Und es ist noch viel schwerer, den Heiligen Geist in die Tiefe unseres Inneren zu lassen, an unsere Zerbrochenheit heranzulassen, an die Dinge, die vielleicht zerstört sind oder die Schmerzen, wenn wir uns nicht wohlfühlen in der Gemeinde, wenn wir uns nicht zu Hause fühlen, wenn wir uns nicht sicher fühlen in der Gemeinde. Dann sind wir immer zurückhaltend und immer, Vorsicht, Vorsicht. Ein Ergebnis vom Pfingsten ist, dass viele, die sich charismatisch nennen, sich darauf fokussieren, der Geist kam auf sie, ja, sie gingen nach draußen auf die Straße und erzählten von Wundern Gottes in den verschiedenen Sprachen. 3000 wurden der Gemeinde hinzugetan, ja, das ist das, wenn wir über Pfingsten reden, das ist das, was wir sagen darüber. Aber wenn wir mal ans Ende des Kapitels gucken, dann sehen wir hier den Bauplan Gottes für Gemeinde. Da steht in Apostelgeschichte 2, Abvers 42, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Ist das nicht cool? Ob eine Gemeinde biblisch ist, kann man daran messen und testen, wie oft sie miteinander isst. Glaubt ihr nicht, ne? Lass es nicht zu, dass dir jemand sagt, es geht um Gebet, um Bibelstudium. Es geht um Essen. Ja, wir haben es hier gelesen, sie waren täglich zusammen und aßen zusammen. Ja? Spaß beiseite. Ja? Aber Jesus liebte es, mit den Menschen zu essen. Er war immer mit den Menschen irgendwo unterwegs zu essen. Es geht nicht um das Essen primär, sondern es geht um die Gemeinschaft, die dahinter steckt. Und in der damaligen Zeit war zusammen zu essen ein Akt der Vertrautheit und der Gemeinschaft miteinander. Das ist heute ja eigentlich auch noch. Und das letzte Abendmahl war ein Essen. Sie haben gemeinsam gegessen. Haben wir ja auch gerade gefeiert, das Abendmahl. Und jetzt, dann hat Jesus 5000 Menschen gefüttert mit einem Picknick eines kleinen Jungs. Er war bei Zachäus zu Hause und hat gegessen. Und nach dem Tod und Auferstehung Jesu ist er den 10 Jüngern beim Essen begegnet. Ich weiß nicht, ob er mitgegessen hat, ich glaube nicht, aber zumindest war er wieder da, wo sie zusammen waren. Es geht darum, Familie zu sein. Es geht nicht um, was wir essen, es geht darum, Familie zu sein und natürlich darum, zusammen zu beten und Bibelstudium ist alles wichtig, gehört dazu. Und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Der Herr aber tat täglich dazu. Täglich, nicht wöchentlich, täglich. Hey, da möchte ich hinkommen. Das ist mein Traum. Hey, dass in Fellbad täglich Menschen dazukommen in die Gemeinde. Weil der Heilige Geist sie überführt. Weil wir eine Gemeinde sind, die diese Menschen in die Gemeinde hineinlieben. Wo sich Menschen wohlfühlen. Bevor Jesus zum Kreuz ging, gab er ein einziges neues Gebot. Nur ein einziges zu all den Geboten, die es sonst so gab. In Johannes 13, Vers 34 steht. Da steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und jetzt kommt der Burner, pass gut auf. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hey, darum geht es in der Gemeinde. Wir müssen uns lieb haben. Das ist der Test, den der Welt gegeben ist. das ist der Test, den er der Welt gegeben hat, um uns zu sehen und auszuprobieren, ob wir wirklich in Liebe unterwegs sind, in Einheit unterwegs sind. Ob wir wirklich zu ihm gehören. Wenn wir einander lieben, dann wird die Welt erkennen. Johannes 15 wiederholt er das Gebet, aber dann erklärt er noch was. Ab Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Bist du auch ein Freund Jesu? Liebe andere Menschen, das ist, wie du ein Freund Jesu wirst. Wenn du ein biblischer Freund Jesus sein möchtest, das längste Gebet, das von Jesus jemals aufgezeichnet wurde, das heißt nicht, dass er länger, nicht irgendwann mal länger gebetet hat, aber das, was aufgezeichnet wurde. Ja, er hat mal eine ganze Nacht durchgebetet und so weiter. Aber das längste aufgezeichnete Gebet Jesu steht in Johannes 17, dass wir eins sein sollen. Denk mal darüber nach. Im längsten aufgezeichneten Gebet von Jesus geht es um Einheit. Und daran wird die Welt erkennen und so weiter. Oft verpassen wir das. Wir sind so oft abgelenkt und beeinflusst, wie bei unseren Ältestensitzungen. Wir waren so beschäftigt und haben fast die Beziehung vergessen. Die Liebe untereinander, die Beziehung, die Familie, ja, das, was uns eigentlich ausmacht. Wir waren so beschäftigt mit den Dingen, die wir tun mussten und haben das Wesentliche eigentlich übersehen. Manchmal sind wir so beschäftigt mit irgendwelchen Systemen, die wir einführen wollen. Zellgruppengemeinde, Multisite-Gemeinde, große Mega-Church und dies und das. Wenn du das und das tust, dann wächst du. Ja, G12 und geistliche Kampfführung, dann wird die Gemeinde wachsen. Ist ja alles nicht falsch, ist ja alles nicht falsch. Aber es geht um die Liebe in der Gemeinde. Das ist die Basis. Und wenn wir dann darauf irgendein System auch mit drauf aufbauen, um das praktikabel zu machen, ist das völlig in Ordnung. Das Geheimnis ist die harte Arbeit des Zusammenlebens. Ich meine, jeder, der verheiratet ist, weiß, ja, man liebt sich und es ist trotzdem extrem harte Arbeit, so eine Ehe. Ja, man muss arbeiten daran, sonst funktioniert es nicht. Man streitet sich, man ist anderer Meinung, man fühlt Dinge anders als der andere. Und man muss daran arbeiten, man muss miteinander reden, man muss kommunizieren, man muss gucken, dass man da so eine Einheit findet, dass man da irgendwie zusammenkommt. Es ist Arbeit. Und wenn das dann aber funktioniert und wenn man das schafft, dann ist der Segen, der daraus resultiert, umso gewaltiger und umso schöner. Ich musste so an Paulus denken. Der hat manchmal ja so den Charakter oder so, das Bild wird so ein bisschen manchmal vermittelt, dass er so ein harter Typ war. Ja? Ich meine, der hat die Christen verfolgt und sowas. Ne? Das war schon auch ein harter Kerl. Und dann habe ich so das Bild vor meinen Augen, das ist so ein Gangster Paulus. Ja? Und wenn ich dann im Himmel bin, dann begegne ich Paulus. Und dann guckt er mich so an. Na Martin, wie viele Gemeinden hast du denn gegründet? Ist das alles? Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht will ich Paulus lieber nicht begegnen im Himmel. Aber wenn wir dann den Ende seines Römerbriefes lesen, da wurde ich wieder versöhnt, sein Meisterstück, schreibt Paulus folgenden Satz. Römer 16, Vers 3 und 5a. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Und das hat mich irgendwie versöhnt, ja, ey, das... Wenn man Grüße sendet, dann ist da etwas Persönliches dabei. Ja? Er hatte Beziehungen zu den Leuten, er hat sich gefreut über das, was sie getan haben. Er sagt, bitte grüß die beiden und dann auch die Gemeinde und so weiter. Und die sind ihm wichtig. Und da dachte ich mir, ja, dann wird er mich auch grüßen. Ja? Grüßt mir Martin in Velbert, ja, oder auf den Philippinen, wo man auch gerade unterwegs ist. Und dann geht es ja weiter, wenn man dann weiterliest, Vers 5, grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus, grüßt meinen Geliebten. Die Namen sind schwer auszusprechen. Epenetus, der ein Erstling in Achaia für Christus ist, grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet und so weiter und so weiter. Dann zählt dann eine ganze Litanei von Namen auf. Und dann am Ende grüßt Rufus den Auserwählten im Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Und das fand ich so toll. das drückt so viel Beziehung aus, so viel Familienzugehörigkeit aus. Ja, da war irgendwas passiert, hat Paulus mit denen, hat er richtig gelebt und hat eine tiefe, enge Beziehung zu denen aufgebaut, dass er zu dieser Frau sagt, sie war wie eine Mutter zu mir. Ja. Und diese Frau hat wahrscheinlich Paulus auch geliebt, ohne Ende, und hat ihm was Gutes getan. Und dann geht es so weiter mit Grüßen, 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 Grüßen. Und am Ende, ja, dann kommt das, was Reinhard mir eigentlich schon heute vorweggenommen hat, steht, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Und ich dachte mir so, ja, wenn ich jetzt auf die Philippinen gehe, dann werde ich euch dann auch so einen Rundbrief schreiben und dann schreibe ich dann rein, grüßt mir den Helmer und grüßt mir den und jenen und hier und das. Und am Ende schreibe ich euch dann und grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Ja? Und ich schicke euch dann immer Rundbriefe und dann könnt ihr mir mal ein Video schicken von dem heiligen Kuss. Ja? Okay. Ich habe meine Definition gelesen und euch von Englischen mitgebracht über Familie in der Bibel. Da steht, Familie ist eine der größten Metaphern, welche die Gemeinde im Neuen Testament beschreibt. Das Wort Bruder wird 139 Mal benutzt in den Briefen. Vater wird 63 Mal gebraucht. Erbschaft, Erben, was ja auch ein familiärer Begriff ist, wird 19 Mal gebraucht. Sohn 17 Mal. Kinder werden 39 Mal genannt. Insgesamt werden 277 Mal auf einen familiären Bezug hingewiesen in den Briefen von Paulus alleine. Und das finde ich schon echt gewaltig, ja? Das finde ich echt cool. Paulus ist Familie wichtig. Es ist überall. In einem Business stellen wir Leute ein und schmeißen sie raus, aber in einer Familie, da ziehen wir Söhne und Töchter groß. Was passiert in einer Familie? Wenn unsere Spülmaschine zu Hause fertig ist, und wir sie dann aufmachen, dann kommt meine Tochter Naomi, 1,5 Jahre alt, und möchte natürlich helfen beim Aufräumen. Und ihr wisst gar nicht, wie sportlich ich dann bin. Ja? Also die ist dann da so, steht an der Spülmaschine und räumt dann so oben die Gläser raus. Ja? Und das geht dann auch so, ne? Und ich springe dann immer zwischen Glasfang und in den Schrank räumen, springen wir dann immer so hin und her und versuchen irgendwie das zu vermeiden, dass irgendwas am Boden fällt. Und wenn dann doch mal was am Boden fällt und es zerbricht, ja, dann hole ich mir meine Tochter, setze mich mit ihr hin, dann gebe ich ihr ein Zeugnis, ja, und dann sage ich so, jetzt kannst du gehen. Ich suche mir eine neue Tochter mit 1,5 von den Gegenüber, die das dann vielleicht auch besser kann als du. Natürlich tun wir das nicht. Aber so wäre es in einem Betrieb, so wäre es in der Firma, im Business. Ja? Wenn es nicht funktioniert, dann wirst du halt entlassen. Kriegst ein Zeugnis, kannst gehen, dann suchen wir uns mal anders. Aber bei uns ist es nicht so. Was machen wir denn dann doch, wenn sowas mal passiert? Wir lieben Naomi genauso weiter, wie wir sie vorher geliebt haben. Und wir räumen die Spülmaschine weiter aus mit ihr, so wie wir es vorher gemacht haben. Und helfen ihr und versuchen ihr beizubringen, wie es so funktioniert. Und wenn was kaputt geht, dann geht halt was kaputt. Dann ist es so. Aber wir lieben sie. Und die Liebe ändert sich nicht nur, weil irgendwie so ein Glas zerbrochen ist oder ein Teller zerbrochen ist. Das ändert nichts an unserer Liebe zu ihr. Und irgendwann, in ein paar Jahren, wird sie die Spülmaschine auch alleine ausräumen können und dann wird auch nichts mehr passieren. Wir werden sie deshalb niemals aus unserer Familie ausschließen. So funktioniert Familie. So geht Familie. 1. Korinther 4, Vers 15, denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Was passiert mit Menschen, die unter Lehrern sind? Sie lernen Dinge. Und was passiert mit Menschen, die mit Vater und Mutter sind? Sie wachsen. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Wer ist die wichtigste Person in dieser Gemeinde? Jetzt dürft ihr mal antworten. Wir machen einen aktiven Gottesdienst hier. Wer ist die wichtigste Person in dieser Gemeinde? Ja, das ist die Sonntagsschulantwort, die immer richtig ist. Richtig, wer kommt danach? Pastor, habe ich gehört. Noch irgendwelche Vorschläge? Väter und Mütter. Soll ich euch sagen, wer die wichtigste Person in dieser Gemeinde ist? Die wichtigste Person in dieser Gemeinde sind die Menschen, die noch nicht durch diese Tür hier reingegangen sind. Es sind die Verlorenen. Und wisst ihr, wenn ein Ungläubiger unsere Gemeinde betritt und in unsere Gemeinde kommt, dann ist seine erste Frage in der Regel nicht, was lehrt ihr über die Taufe im Heiligen Geist? Oder welches ethisches Verständnis habt ihr über Sexualität? Auch wenn das wichtige Fragen sind. Die erste Frage, die sich ein Besucher, ein Ungläubiger, der in diese Gemeinde kommt, stellen wird, ist, fühle ich mich hier zu Hause? Fühle ich mich hier wohl? Fühle ich mich hier angenommen? Akzeptieren die mich oder lehnen die mich ab? Lieben sie mich? Das sind die Fragen, die in unserer Instagram- und Facebook-Zeitalter, in der ich zeige nur meine beste Seite, und viele Christen tragen traurigerweise auch diese Fragen in ihrem Herzen. Bin ich geliebt? Bin ich hier zu Hause? Ist das meine Gemeinde? Ist das, wo ich mich wohlfühle? Unsere Mission ist es, Gemeinde zu bauen, die Familie ist, die ohne Bedingungen liebt. Wie funktioniert das? Wir wollen die höchsten Standards an Heiligkeit, die biblisch sind, erreichen, aber auch die höchsten Level der Gnade für alle, die diesen hohen Standard nicht erreichen. Ich habe etwas in meinem Dienst gelernt und da bin ich auch Andrea sehr dankbar für, nämlich Gnade zu haben. Ja, es ist wichtig, biblische Standards zu haben und die haben wir auch und die halten wir auch fest und die sind richtig. Und ja, wir sollen uns an die Gebote halten, die Jesus uns gegeben hat. Das ist auch alles richtig und ganz korrekt. Und das vertrete ich auch. Aber die Realität ist doch, dass manchmal Menschen versagen. Manchmal machen Menschen einen Fehler. Immer wieder. Und mein Herz schmerzt, wenn ich höre, wenn junge Menschen vielleicht mit einem anderen schlafen oder vor der Ehe und solche Dinge. Es schmerzt mich, weil ich weiß, es ist nicht richtig. Aber auf der anderen Seite, Jesus sagt, ich hasse die Sünde, aber ich liebe den Menschen. Und wir müssen diese Leute lieben in unserer Gemeinde, auch wenn sie Fehler machen. Und es hat Konsequenzen, ist auch richtig. Es muss Konsequenzen geben, es gibt auch Konsequenzen. Aber Jesus hasst die Sünde und liebt den Menschen. Wenn meine Kinder etwas falsch machen, dann liebe ich sie noch genauso, wie ich sie vorher geliebt habe. Ja, es gibt eine Konsequenz für ihr Handeln, aber trotzdem liebe ich sie und nehme sie in den Arm und sage ihnen, ich hab dich lieb. Manchmal, vor allem abends, bin ich da mal sauer auf meinen Sohn Joel, wenn er abends einfach nicht ins Bett will. Dann tanzt er rum, dann zieht er sich nicht um, dann fallen ihm tausend Sachen ein, die er noch machen kann und dann irgendwann reißt mir auch mal die Hutschnur und dann sagt, hey, jetzt, na, ist mal soweit. Manchmal auch ein bisschen deutlicher. Und irgendwann ist so der Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht. Und dann landet der Traktor, den er über alles liebt, bei mir in der Schublade für den ganzen nächsten Tag. Das ist die Konsequenz. Und dann geht er in sein Bett. Und wenn er in seinem Bett liegt, dann komme ich zu seinem Bett hin und dann nehme ich ihn in den Arm und sag, ich hab dich lieb. Der Traktor bleibt trotzdem in meiner Schublade. Aber ich hab ihn lieb. Weil es mir wichtig ist, dass meine Kinder wissen, dass ich sie liebe, egal was sie tun. Aber dass ich nicht akzeptiere, dass alles richtig ist, was sie tun. Das ist auch wichtig, dass sie es verstehen. Und ich glaube, so müssen wir auch in der Gemeinde sein. Wir sind Familie. Wir brauchen einander. Und wir müssen einander lieben. Wir sind herausgefordert, unsere Söhne und Töchter in Christus großzuziehen. Das bedeutet auch Erziehung, ja, gehört dazu. Aber an der Liebe wird die Welt erkennen. Ich möchte schließen. Liebt einander. Diese Welt braucht eine Gemeinde, die die Menschen liebt. Und wenn jemand in diese Gemeinde kommt, dann soll er die Liebe spüren, die ihr für ihn habt. Er soll sich fühlen, als ob er nach Hause kommt. Diese Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen ankommen können, wo Menschen sein dürfen, wie sie sind und trotzdem angenommen sind. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, dass diese Liebe zunimmt in dieser Gemeinde und vor allem auch ganz persönlich in deinem persönlichen Leben. Und ich möchte schließen mit einer Bibelstelle, die ihr alle gut kennt, aus 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, also dass ich Berge versetzen und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie stellt sich nicht ungebärdig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbitten. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber der Wahrheit. Sie verträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Lieber Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass deine Liebe zu uns niemals aufhört. Herr, du bist der Ursprung von Liebe. Und Jesus, ich bete einfach dafür, dass wir von deiner Liebe ganz neu heute erfüllt werden. Dass wir diese Liebe wieder ganz neu in unserem Herzen heute spüren können, Herr. Und ich bete darum, dass wir eine Gemeinde sind, die diese Liebe nach außen trägt, die diese Liebe sichtbar macht, dass Menschen, die diese Gemeinde betreten, diese Liebe spüren und sich zu Hause fühlen, angekommen fühlen und wertgeschätzt fühlen, Herr Jesus. Ich danke dafür und ich segne jeden Einzelnen in deinem wunderbaren Namen, Jesus Christus. Amen. Amen.